Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Dort, wo es in Deutschland noch Sirenen gibt, wird es so wieder klingen am 8. Dezember, dem nationalen Warntag. Bundesweit ist er seit der Wiedervereinigung erst der zweite dieser Art. Zunächst ein Dauerton, Endwarnung und darauf ein Auf- und Abheulen. Das erst ist der scharfe Warnton. Laut Feuerwehr sollten dann alle aus dem Freien rein in ein Gebäude und Fenster und Türen schließen. Und das Radio einschalten, um auf weitere Informationen zu warten. Warum machen wir so einen Warntag? Muss jeder Einzelne vorsorgen? Ist unser Katastrophen- und Zivilschutz ausreichend oder liegt was im Argen? Das fragen wir fast anderthalb Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und mitten in einer Blackout-Diskussion. Sind wir vorbereitet? Deutschland probt den Ernstfall. Willkommen zum Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Henning Hubert.
Die Kölner Fachmesse für Sicherheitstechnologien PMR Expo hat diesen November ihre Tore geöffnet. Da sind wir dabei, das ist prima, sagt sich die Koblenzer Sicherheitstechnikfirma Euro BOS, die unter anderem modernste Sirenen baut und montiert und auch digitale Pager hat für die Feuerwehrleute zur Alarmierung. Wird gerade hier vorgemacht. Das heißt, das brennt und man sollte rausrücken.
Ja, so ist es.
Geschäftsführer Volker Deichmann. Das ist schon eine Art Mini-Sirene, Taschensirene, würden Sie sagen. Wo ist denn eigentlich so der Unterschied heutzutage? Feuerwehr wird nicht mehr automatisch über die Pilzsirene auf dem Dach vom Rathaus alarmiert.
Ja, das ist so. Feuerwehr wird heute in aller Regel über einen sogenannten Pager in Deutsch mit einem Funkmeldeempfänger alarmiert. Das hat viele Vorteile. Man erreicht den Feuerwehrmann eben sehr gezielt, ohne eine Sirene auszulösen und damit auch ohne die Bevölkerung des Nachts zu stören. Das heißt, in aller Regel in Deutschland, freiwillige und ehrenamtliche Feuerwehrleute werden in aller Stille alarmiert und gehen dann ihrer Aufgabe der Löschung, der technischen Hilfe entsprechend nach. Ja.
Jetzt sind wir hier in Köln. Ihre Firma liegt in Koblenz. Das Ahrtal ist genau in der Mitte. Mitte Juli 2021 gab es allein in diesem Landkreis Ahrweiler 132 Todesopfer bei der Flutkatastrophe. Seitdem ist die Idee, Bevölkerung warnen zu können, zuverlässig über Sirenen, wieder ganz weit vorne in den Köpfen. Merken Sie das zum Beispiel auch bei Ihren Auftragsbeständen?
Ja, das merken wir ganz, ganz deutlich. Das Sirenengeschäft hat merklich angezogen, also es ist quasi gehypt, einmal eben aus diesen entsetzlichen Vorfällen, aber auf der anderen Seite auch durch ein Förderprogramm, das der Bund aufgelegt hat, Gott sei Dank, und die Beschaffung von Sirenen für die Länder und Kommunen eben entsprechend unterstützt, was sicherlich eine gute Sache ist.
Wie sieht es denn da aus bei den Sirenen? Was warnt da wen wovor? Da gibt es ja Unterschiede zwischen Ländern und Bund.
Ja, wir unterscheiden hier einmal den Zivilschutz. Der eine oder andere Mitbürger etwas älteren Datums erinnert sich vielleicht noch bis in die 1980er Jahre rein. Gab es deutschlandweit noch regelmäßig Sirenenalarmierungen mit entsprechend definierten Alarmmeldungen, die für den Zivilschutz eingesetzt wurden. Das ist eine Sache, die mit Fall des Eisernen Vorhangs und der Wiedervereinigung und dem Friedensbonus, von dem wir bis heute alle gelebt und profitiert haben, weggefallen. Sirene war praktisch obsolet und der Bund hatte sich damals aus der Warnung der Bevölkerung zurückgezogen und hatte das letztendlich an Länder und Kommunen delegiert, die aber für diese Aufgabe eigentlich gar nicht die richtigen Ansprechpartner waren.
Jetzt wird gegengesteuert. Wenn ich jetzt bei Ihnen in Ihrer Firma eine Sirene bestelle, liefern Sie? Wird das alles gefördert? Ist das alles in trockenen Tüchern?
Ja, wir versuchen zu liefern. Das Thema ist nun, da es eine leider begrenzte Förderung gibt, sowohl was die eigentlichen Mittel angeht, aber was viel schlimmer ist, ist eine zeitliche Begrenzung, dass die Sirenen Aufträge bis Ende dieses Jahres erteilt werden müssen und bis Ende nächsten Jahres gebaut werden müssen. Das ist für die Hersteller, die quasi 30 Jahre lang Standby gestanden haben, hier und da mal eine Sirene erneuert haben, einfach nicht leistbar. Und hier würde man sich als Hersteller von Sirenenanlagen einfach wünschen, dass dieses Förderprogramm zum einen mit mehr Mitteln ausgestattet wird, aber vor allen Dingen eben mit einer längeren Laufzeit ausgestattet wird, sodass es für die Hersteller möglich ist, die Sirenen überhaupt zu produzieren und die Verwaltungen letztendlich in den Ländern und in den Kommunen all diese Maßnahmen auch umsetzen können. Momentan ist es so, dass teilweise Sirenenaufträge abgelehnt werden müssen. Es ist einfach nicht möglich, diese gemäß den Fördervorgaben konform bis Ende nächsten Jahres zu errichten.
Wenn ich heute auf dieser Fachmesse hier bestelle, warte ich auch mindestens ein Kalenderjahr oder eher anderthalb bei Ihnen?
Ja, das wäre leider so. Ja.
Was erwarten Sie denn dann von dem nationalen Warntag, der am 8. Dezember kommt? Welche Rolle werden da Sirenen spielen?
Also grundsätzlich wird die Sirene, deswegen wird sie ja auch entsprechend gefördert, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Es ist einfach ein Wecksignal an die Bevölkerung, wenn eine Sirene läuft. Das ist was anderes wie die Flut der Informationen, die wir alle tagtäglich auf unserem Handy, auf unseren Apps empfangen. Letztendlich wird es aber so sein, dass es einen Warnmittelmix geben muss zwischen App, Sirene, Handy, den Medien, Ihnen als Radio, im TV. Letztendlich ist es ein Mix, der bedient werden muss, aber der Sirene gebührt hier schon eine gewisse Aufmerksamkeit, weil sie eben einen außerordentlichen Weckeffekt im besten Sinne hat. Wenn ich eine Sirene höre, weiß ich, hier brennt es, hier ist irgendwas Kritisches vorgefallen, jetzt schalte ich mein Radio ein. Ein Handy legt man abends weit weg von seinem Bett, man schaltet es leise. Auch so Dinge wie Cell Broadcast setzen voraus, dass ich natürlich in einem versorgten Gebiet bin. Es ist nicht so, dass Deutschland überall flächendeckend mit Mobilfunk ausgestattet ist. Oftmals gerade in Tallagen ist der Mobilfunkempfang eben auch nicht sehr, sehr gut. Und eine Sirene, nochmal, hat einen außerordentlichen Weckeffekt und weckt die Leute im besten Sinne.
Und wird immer irgendwie doch schicker. Also diese Pilzköpfe, die verschwinden von den Dächern. Manchmal sind es richtige Batterien von Hörnern, die sich da so in alle Himmelsrichtungen montiert ausbreiten. Das sind wahrscheinlich auch so Ihre Sirenen, die Sie heutzutage bauen. Die sind dann auch stromnetzunabhängig?
Ja, das ist der große Vorteil, den Sie eben gerade genannt haben. Es geht hier weniger ums Design. Die alten Systeme haben sehr, sehr viel Energie und Strom gebraucht. Die konnte man im klassischen Sinne nicht sinnvoll mit Notstrom versorgen. Und heute die sogenannten elektronischen Sirenen, diese Sirenen mit diesen Hörnern, wie Sie es eben beschrieben haben, die sind sehr, sehr gut notstromversorgbar und sind dann eben über mehrere Tage auch bei Stromausfall noch autark und können weiterhin die Bevölkerung entsprechend warnen. Und es ist sogar möglich, Sprachdurchsagen mit diesen Sirenen zu machen und die Bevölkerung dann auch darüber zu informieren.
Wenn am 8. Dezember im Bonner Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe jemand auf den Knopf drückt, um alle Sirenen in Deutschland gleichzeitig auszulösen, da wird nicht viel passieren.
Ich würde jetzt sagen, es wird mehr passieren wie bisher, aber ich denke, es gibt noch erhebliche Lücken. Will das Ganze auch nicht beschönigen. Ich denke, man ist auf einem richtigen Weg, aber man sollte eben hingehen und sollte diese Programme langfristig auflegen und nicht einer Kurzfristigkeit folgen, der Politik manchmal ausgesetzt ist.
Der Wald bei Greifenstein, der liegt im hohen Westerwald zwischen Wetzlar und Renneroth und hier hat es zum ersten Mal geschneit in diesem Winter. 3 Tage Wildnis extrem heißt der Survival-Intensivkurs inklusive Übernachtung am Waldrand an einem Bachlauf. Also Wasserversorgung scheint schon mal gegeben zu sein. Der Trainer Marco Plass, der gibt wichtige so Verhaltenstipps für verschiedene Krisensituationen. Ist geprüfter Wildnistrainer und Organisationspsychologe, hat natürlich auch den Jagd- und den Angelschein. Da geht es jetzt gerade irgendwie um Feuer machen und Zunder machen. Ein bisschen abseits hat der Dirk noch sein Zelt. Was ist das gewesen? Gehen wir mal ein paar Schritte zu einer Plane, gespannt zwischen zwei hochgewachsenen Birken. Das hat gereicht, um hier 2 Nächte zu übernachten?
Ja, genau, das hat gereicht. Ich hatte mich für das sogenannte A-Frame entschieden. Das ist einfach eine Plane über eine gespannte Schnur gelegt und dann auf beiden Seiten verankert. Darunter hatte ich dann eine sogenannte Elefantenhaut. Das ist eine relativ dicke, stabile Plane als Unterlage. Die schützt einfach vor dem Durchstechen, vor der Beschädigung vom Material. Darauf hatte ich gelegt meinen Biwaksack. Und in den Biwaksack kam dann noch eine Isomatte und dann ein Schlafsack und eine Wolldecke. Ich bin ein Fan von einer Wolldecke, habe mich deswegen für eine Wolldecke und einen etwas dünneren Schlafsack entschieden. Die 2 Nächte hat es wunderbar funktioniert. Ich war natürlich bei der ersten Nacht sehr, sehr überrascht. Ich bin bei Regen ins Zelt gekrochen oder ins Tarp gekrochen. Und morgens dann um 6.30 Uhr habe ich dann gesehen, dass alles voller Schnee war. Also schöne Schneelandschaft. Und das hat aber richtig Spaß gemacht. Leicht fröstelig, aber gar nicht so dramatisch.
Leicht fröstelig heißt nicht komplett durchgefroren und
Kein Bibbern mit den Zähnen. Ich bin im Schlafsack gelegen, dann mit einem langärmeligen Oberteil und einer langen Unterhose. Socken an natürlich, damit man nicht über den Fuß danach auskühlt, eine Mütze auf und das hat wunderbar funktioniert.
Wenn wir in dieser Radiosendung jetzt auch fragen, wie vorbereitet sind die Menschen auf Katastrophen, was war denn Ihr Motiv, hier an so einem Survival-Camp, so einem Überlebenskurs, Wildnistraining teilzunehmen?
Also mein erster Antrieb war gar nicht so sehr das Überleben oder das Begegnen jetziger Krisen, sondern ich durchlaufe hier die Ausbildung auch zum Wildnistrainer. Und ein Teil ist dieses Wildnis-Extrem. Im März mache ich das Gleiche nochmal, dann als Co-Trainer. Ich bin sehr viel draußen in der Natur, auch mit der Familie. Wir wandern mehrere Tage. Wir waren dieses Jahr auf Grönland, sind da den Arctic Circle Trail gelaufen, 9 Tage. Und da ist es immer mal wieder auch gut, dann auf bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten dann zurückzugreifen.
Was für ein Gefühl macht das denn? Ich und die Natur, wie würden Sie sich da sehen?
Je häufiger man sich draußen in der Natur bewegt und auch draußen mal übernachtet, umso sicherer wird man. Ich weiß noch, wie es vor Jahren, als ich damit angefangen habe, ich habe fast kein Auge zugemacht. Und jetzt ist es so, dass ich eigentlich innerhalb von 15, 20 Minuten einschlafe. Also praktisch wie zu Hause auch.
Traumfrei oder sogar mit Träumen?
Letzte Nacht war traumfrei.
Jetzt gibt es aktuell in diesen Wochen eine Blackout-Diskussion. Müssen wir uns Sorgen machen oder nicht vor großflächigen Stromausfällen zum Beispiel? Wie gehen Sie denn mit solchen Schlagzeilen um?
Ja, es ist in aller Munde. Ich habe auch das Buch Blackout gelesen und ich persönlich habe jetzt da keine Angst. Also ich habe vieles jetzt auch in den letzten Jahren miterlebt. Ich bin im Lebensmittelhandel tätig, also ich habe alles miterlebt, auch in puncto Hamsterkäufe und Panikmache. Also momentan, gut, wie es auch heißt, die Bundesrepublik hat es geschafft, die Speicher bei 100% jetzt schon zu haben. Beim Erdgas, die Erdgasspeicher zu 100% zu füllen. Also ich mache mir da momentan keine Sorgen. Versuche aber natürlich schon gewappnet zu sein. Aber wir haben ein bisschen Gas, aber was wir sowieso zu Hause auch haben, also Campinggas zu kochen, aber wohl wissend, dass das, wenn wirklich ein Blackout kommt, nicht ausreichen wird. Aber ich mache mir jetzt da keine Sorgen.
Hilft so ein Survival-Camp auch, um da irgendwie, ich sag mal, entspannter zu sein?
Durchaus, weil man lernt da auch mit relativ wenig dann mal auszukommen. Und von dem her, denke ich, sind wir dann gut gerüstet. Natürlich ist immer die Frage, wie lange dauert ein Blackout? Also ich traue mir schon zu, 2 Wochen dann locker auszuhalten. Wenn es länger geht, gut, dann muss man immer natürlich schauen, wie geht es dann weiter. Aber das ist auch ein Thema beim Survival, beim Outdoor. Immer zu sehen, was kommt und sich dann da neu drauf einstellen. Also das Ziel ist eigentlich immer, flexibel zu bleiben.
Okay, so ihr Lieben, jetzt seid ihr dran. Geht in zwei Gruppen, drei Gruppen zusammen, nehmt euch die Grabstöcke, die ihr gebaut habt, und baut mal ein Dakota-Feuerhole. Okay?
Also, ich sehe nur zwei Löcher. Marco Plass, der Outdoor-Trainer, hier in Greifenstein im hohen Westerwald. Und dazwischen ist wahrscheinlich ein kleines Rohr. Ich versuche das mal zu übersetzen, damit ein Zug entsteht, so eine Art Mini-Kamin im Waldboden. Bisschen schräg ist der Wald hier. Wir stehen hier unter so einem Laubbaum. Und es qualmt und knistert schon ein ganz klein wenig. Ein Dakota Firehole.
Genau, das Prinzip dahinter ist, dass wir zwei Löcher machen, die mit einem Tunnel, da ist kein Rohr in der Mitte, ist einfach ein durchgestoßen in der Erde. Und das größere Loch, da wird das Feuer drin gemacht, ungefähr 30 cm tief, ein etwas kleineres Loch. Und die kalte Luft wird von der warmen Luft durch das Feuer nachgezogen und dadurch haben wir einen kontinuierlichen Luftzug. Da hast du durch diesen Luftzug die Möglichkeit, dass das feuchte Holz schneller brennt. Und du hast ein Feuer, was von außen, ja, also wenn du jetzt wirklich mal in die Situation kommen solltest und musst fliehen oder dich irgendwo verstecken und über dem Feuer kochen, dann siehst du das von außen nicht, weil es eben im Boden drin ist. Und es brennt, wenn es mal an ist, recht rauchfrei, weil durch diese kontinuierliche Sauerstoffzufuhr entsteht einfach kaum Rauch. Das ist die Idee dahinter.
Wie ist das denn? Die Wärme muss sein, ne? Jetzt hat es auch hier zum ersten Mal geschneit. Das ist das A und O. Sie schauen auch, dass das Feuer, das Hauptfeuer nicht ausgeht.
Genau, die Unterkühlung ist eines der größten Risiken. Also die meisten denken, in einer Überlebenssituation müssen wir an Wasser rankommen. Das kommt auf das Gebiet an. Der Wüste ist es richtig. Hier jetzt gerade Ende November, ja, Schnee liegt, ist die Unterkühlung eines der größten Schwierigkeiten. Ja, wir haben unsere Heizung draußen dabei, das ist der Körper, da müssen wir Nahrung zuführen oder eben die Wärme von außen, da bleibt uns nur das Feuer.
Ja. Und das wird jetzt hier versucht mit, ne, Schaufeln wäre übertrieben, das sind für mich zugespitzte Stöcke, so armdicke Stöcke.
Genau, das sind Grabstöcke, die haben wir am Freitagabend hergestellt, als wir hier zum Lager durchs Gelände gelaufen sind, haben die über dem Feuer gehärtet, damit die damit auch einen Boden aufbrechen können. Das ist also ein ganz rudimentäres Werkzeug, damit wir die Messer schonen, um ja, im Boden nach Insekten zu suchen, nach Wurzeln zu suchen.
Essen Sie die auch?
Ja, haben wir gestern Mittag gegessen, Eicheln auch zubereitet.
Was gab's da?
Da haben wir Eicheln und Regenwürmer zubereitet.
Heißt schon gegrillt?
Genau, gegrillt. Die Eicheln, die haben wir gewässert, weil die Gerbstoffe ansonsten die Eicheln ungenießbar machen. Und wenn wir die ja, schälen und das kleine Häutchen abreiben, spalten und dann 2 Stunden wässern, auskochen, dann sind die relativ schmackhaft und haben viele Kalorien, 100 Gramm, ungefähr 500 Kalorien. Und damit kann man schon über einen Tag kommen in einer Notsituation. Und die Regenwürmer ist dann die kleine Proteinmahlzeit, ist wesentlich einfacher als jetzt ja, ein Nager oder sowas zu fangen, weil die finden wir überall.
Das klingt jetzt in einer Radiosendung, die zur Frühstückszeit ausgestrahlt wird, ja wirklich ziemlich extrem. Würden Sie auch sagen, Sie sind jemand, der Panik macht damit ein wenig?
Auf keinen Fall. Also uns geht es eher darum, den Leuten Sicherheit zu vermitteln bei allen Situationen. Also je mehr Wissen du hast, wie du ein Feuer anbekommst, je mehr Wissen du hast, was du draußen essen kannst, desto flexibler kannst du umgehen. Und ich behaupte, du kannst in jeder Landschaft zumindest eine Zeit lang überleben, wenn du die Regeln verstanden hast, dich der Landschaft anpasst und ja, dich unterordnest. Also nicht sagst, ich will die Landschaft jetzt beherrschen, sondern in Wirklichkeit beherrscht die Natur dich. Und dann lernst du damit umzugehen. Und das Gegenteil ist wirklich der Fall, dass die Leute Sicherheit gewinnen und die Angst verlieren.
Es gibt auch Tendenzen, das ist eine ganze Szene, die Prepper-Szene, dass man sagt, ich packe mir mein Auto in der Garage voll mit Lebensmitteln für ein paar Wochen und wahrscheinlich auch Getränken, x Ersatzkanister, das gibt's auch. Würden Sie sagen, ja, habe ich auch in meiner Garage so?
Also natürlich bin ich auch vorbereitet. Wenn die Regierung es schon empfiehlt, dann sollte selbst der letzte Laie meiner Meinung nach so ein klein bisschen wach werden, hellhörig werden und sich vorbereiten. Genau. Das heißt nicht, dass ich jetzt ich würde mich nicht als Prepper bezeichnen, sondern als ein Mensch, der offenen Auges durch die Welt geht und ich sag mal, für möglich viele Eventualitäten gerüstet sein möchte. Weil wenn wirklich draußen was passiert, dann gehen wir Menschen in einen Panikmodus, so trainiert ich auch bin. Und das wird bei mir genauso passieren. Und Stress und Panik macht einfach dumm. Wenn ich mir im Vorfeld meinen Plan zurechtgelegt habe, dann habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn ich den auch mehrfach durchgespielt habe. Das heißt nicht, dass ich ein Worst-Case-Szenario-Mensch bin. Ja, nur die Wahrscheinlichkeit ist dadurch einfach höher, dass ich in so einer Stresssituation einigermaßen ruhig bleibe und schon vorher eine Idee entwickelt habe, was ich tun kann. So, und das ist natürlich was, was wir jetzt hier gerade in der Zeit der Krisen mit Corona-Pandemie, Blackout, was auch immer noch kommen mag. Ja, vielleicht weitet sich der Krieg aus, was ich natürlich nicht hoffe und nicht davon ausgehe. Aber dann kann man etwas entspannter in die Situation reingehen. Wobei in einer Stresssituation natürlich nichts mehr entspannt ist, wenn wir ganz ehrlich sind.
Wenn der Rhein über die Ufer tritt, dann gerne hier. Zuerst läuft die Bahnunterführung voll im Städtchen Unkel, rechtsrheinisch südlich von Bonn gelegen. Dann steht auch, so die Erfahrung der Anwohner, die Uferstraße parallel zum Fluss unter Wasser. Zur Haustür der Familie Bartel geht's auch erstmal 7 Treppenstufen rauf. Hochwasserschutz schon beim Bau des Hauses in den 1960er Jahren. Auf der anderen Uferseite das Hügelland des Kreises Ahrweiler. Aber bei der schlimmen Hochwasserkatastrophe im Juli 2021, da waren hier ans Ufer nur Baumstämme und so ganz viele Getränkekisten angeschwemmt worden, die schon nach ein paar Wochen abtransportiert worden sind. Die Wohnstraße, die blieb trocken. Barbara Bartel, anders war das bei dem schlimmsten Hochwasser, was Sie hier im Hause hatten? Das war so Weihnachten 93 auf 94?
94 war das Schlimme. Das war das Höchste, was wir erlebt haben. Das hieß damals 200-jähriges Hochwasser.
Das heißt, wenn wir hier reingehen in Ihren Hausflur, dann ein bisschen einmal rechts, dann links geht es schon ins Wohnzimmer mit einem Kamin. Und ihre Regale, das sieht man sofort, die stehen seitdem wahrscheinlich auf so Wackersteinen, ein bisschen höher gestellt zur Sicherheit.
Für alle Fälle höher gestellt, ne? Und bei dem 94er Hochwasser konnten wir die nicht so stehen, es ist nachher nachträglich gemacht worden. Bei dem Hochwasser selbst sind die Regale abgesoffen und kaputt gegangen, mussten weggeschmissen werden. Es waren IKEA-Regale.
Gab es damals schon, haben nicht gehalten. Aber der alte Schrank hier in unserem Rücken?
Der hat sich prächtig, den haben wir mit Bonawachs eingeschmiert. Und der hat also auch den leichten Wellenschlag hier von draußen problemlos, ohne Flecken, ohne alles überstanden.
Von der Terrasse geht es zum Garten, ein paar Treppenstufen runter. Das war sozusagen dann Ihre Anlandestelle für Bötchen?
Für Bötchen, genau, für Schlauchboot oder was wir gerade hatten. Womit wir auch zum Einkaufen in Ort dann gefahren sind, ne?
Wenn Sie sich jetzt hier fast ja anlehnen an Ihren Kaminofen, den wollen Sie nicht missen seitdem?
Ja, also vor allem, wir waren damals die einzigen auf der Straße, die einen Kamin hatten. Und die Nachbarschaft hat abends dann die Kinder gebracht in Schlafsäcken. Und die haben hier den Kamin, konnten wir heizen. Das war die Stelle, wo es warm war. Ne? Es war eine winterliche Temperatur und es war um Weihnachten rum. Heizung war ausgefallen. Das waren damals vorwiegend noch Ölheizungen. Und ja, das war der große Treffpunkt hier.
Links vom Kamin geht's in die Küche rein und dann würden Sie sagen, ja, Sie sind schon so eine Art Eichhörnchen, ja, Vorratshaltung?
Ja, wird mir manchmal von meinem Partner vorgeworfen, der amüsiert sich immer, weil ich habe gerne bestimmte Dinge einfach vorrätig. Ich darf mal hier die Tür aufmachen. Ja, also beispielsweise außer Nudeln, Reis, ne, habe ich also Konserven immer da, dicke Suppen, Erbsen, Linsen vor allem und eben so Sachen, die man schnell was draus warm machen kann, in einem Topf zum Beispiel. Ne? Und das habe ich über die vielen Jahre Hochwasser, habe ich das beibehalten. Ich habe also immer einen Grundvorrat. Und da kann eben außer unserer Familie, die wir damals waren, wir zu viert, wir haben dann eben auch mal Nachbarn oder wir haben Kinder oder so da, ist immer so viel da, dass das dann reicht.
Als eine Erfahrung, essen Sie es auch auf?
Wie, essen auch?
Oder laufen die ab, die Konserven?
Da achtet mein Partner drauf, der ist Apotheker, der sagt immer first in, first out, der achtet drauf, dass es immer rotiert sozusagen. Hm?
Hochwassergeschützt ist es auch wieder auf Hochregale gestellt.
Ja, und vor allem gucken Sie mal den Boden an. Der Erbauer dieses Hauses hat ganz dicke Platten, da kann man mit einem Schlauch dran gehen, die kann man ausspritzen. Also der Schlamm, den man ja schnell wegmachen soll danach, den kann man mit dem Schlauch hier wirklich zur Türe raus entfernen.
Wenn gewarnt wird vor Hochwasser, was machen Sie? Warten Sie bis zum letzten Moment oder räumen Sie lieber zur Sicherheit aus?
Also ich gehöre zu den Leuten, die lieber im Zweifelsfall umsonst räumen. Die Prognosen sind immer über den Daumen Pi. Ne? Kein Mensch kann genau sagen, in welcher Schnelligkeit es wie hoch wirklich kommt. Und ich räume dann lieber einmal umsonst. Denn als wir neu zugezogen waren, 1974, bei dem ersten Hochwasser musste mein Mann damals in der Badehose nachts nach dem Werkzeug im Keller tauchen. Und das ist unvergessen geblieben. Das passiert uns nicht nochmal.
Um gewarnt zu werden, sehe ich hier ein Küchenradio. Was hat es denn mit dem auf sich? Das ist ein schickes Modell, ein bisschen Gold und Schwarz und passt auch mit Lederriemchen in die Hand. Was kann das?
Das ist mein, das ist mein Lieblingsradio. Das kann sowohl mit Batterie als auch mit einem Kurbel kann das bedient werden. Und damit kriege ich einfach, wenn Fernsehen und sonstige Sachen ausfallen, regional schnell eine Nachricht.
Wie oft muss man kurbeln, damit der Radioempfang geht?
Ich habe irgendwo gelesen mal, das ist so 70 Mal oder sowas. Also ist ja ein kleiner Kurbel, ne?
Vielleicht reicht es ja jetzt schon. Probieren wir mal aus, ob was kommt.
Jo.
Top-Ländern unbedingt gehört, wo Menschen. Deshalb ein modernes Einwanderungsgesetz.
Mit Sandra Pfister. Schön, dass Sie zuhören.
Sie hören den Deutschlandfunk.
In Deutschland sind die Anrainerstaaten Niederlande.
Was kann denn das Radio noch leisten bei einer Naturkatastrophe oder einem Angriff auf die kritische Infrastruktur? Und das frage ich nach im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunks in der Nachrichtenredaktion bei meiner Kollegin, der Redakteurin Franziska Zecher. Der Bildschirm bei ihr im Büro ist an, das sind genauer gesagt zwei Bildschirme. Rote Querbalken oben am Bildschirmrand, die gehören hier zum täglichen Geschäft. Die poppen inzwischen fast ständig auf, denn die melden Eilmeldungen. Allein beim Wetter gibt es rund 210.000 Wetterwarnungen pro Jahr und dazu nochmal 10.000 Warnungen vor Unwetter bzw. extremem Unwetter. Jetzt mal die Frage zum Ahrtal, zu der Unwetterkatastrophe in der Nacht auf den 15. Juli. Da gab es Dauerregen, 100 Liter allein in der Nacht pro Quadratmeter. Auch andere Flüsse im Westen sind über die Ufer getreten. Hat der Deutschlandfunk gewarnt, Franziska Zecher?
Also wir hätten gewarnt, wenn wir hätten warnen können, aber wir konnten nicht, weil wir die nötigen Informationen dazu vom BBK nicht erhalten haben.
Was hätte das sein müssen, was das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn hätte liefern können oder sollen?
Es gibt diese Multiplikatorenvereinbarung zwischen uns und dem BBK. Und da ist so ein bisschen, sind so Dinge geregelt, dass wir an das sogenannte MOWAS, das modulare Warnsystem, angeschlossen sind. Das heißt, wenn die in irgendwelchen Leitstellen was losschicken, gibt es Sachen, die bei uns ankommen, je nachdem, wie das klassifiziert ist. Und das ist genau der Knackpunkt. Die Sachen waren nicht so klassifiziert, dass sie bei uns ankommen. Warum das so war, das müsste man beim BBK erfragen.
Wenn jetzt der nationale Warntag am 8. Dezember kommt, was wird denn dann da besser laufen im Vergleich zum 15. Juli 2021 A-Flut?
Auf diesen Tag sind wir natürlich auch ein Stück weit gespannt. Also wenn alles gut läuft, dann würden wir in diesem Falle eine Warnmeldung bekommen, die wir dann auch umsetzen können.
Wird die dann auch über den Sender gehen?
Davon gehe ich aus.
Alles rund um sicherheitskritische Kommunikation bietet die Fachmesse PMR Expo diesen November in einer großen Kölner Messehalle. Europäische Leitmesse ist sie für sichere Kommunikation und löst das ein, zum Beispiel in hochkarätig besetzten Diskussionsrunden. Und das Forum Verteidigung und Sicherheit, so ist der Titel, das wird hier leiten Hans-Walter Borries, ein promovierter Geowissenschaftler, Oberst der Reserve und eben stellvertretender Vorsitzender des BSKI. Und dieser Bundesverband für den Schutz kritischer Infrastrukturen ist eine Plattform für Betreiber kritischer Infrastrukturen und beteiligte Behörden. Und da denken wir so an Krankenhäuser, an Wasserwerke, Stromerzeuger, aber eben auch Datennetzwerke. Herr Borries, Sie steuern dann als Impulsgeber mit, wie wir uns auf Katastrophen vorbereiten. Am 8. Dezember ist es wieder soweit. Erst zum zweiten Mal seit der Wiedervereinigung bundesweit ein nationaler Warntag. Was erwarten Sie denn da? Was wird denn da passieren? Was könnte überraschend werden?
Ja, ich hoffe, dass der Warntag nicht die Ergebnisse bringt wie der letzte Warntag. Denn in der Bevölkerung ist das Thema Warnen mit den Inhalten nicht mehr bekannt. Wir haben kaum noch Sirenen. In einigen Städten, in einigen Regionen sind sie komplett abgeschafft. Ob das über ein Handy klappt, wird man sehen. Letztes Mal gab es ja da durchaus Störungen. Ich halte es für wichtig, dass man die Bevölkerung bei einer heranziehenden Katastrophe rechtzeitig warnt, damit man nicht die Ereignisse hat wie in der Flut Mitte Juli 2021. Ich würde mich freuen, wenn es klappt, aber ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass das sklavische Verlassen auf Technik allein nicht ausreicht. Man muss es üben, man muss es immer wieder bewerben und letztendlich muss man Ausbildung da reinstecken.
Das ist ein gutes Stichwort gewesen, die Flut im Ahrtal und Umgebung. Jürgen Lottich steht hier daneben. Sie betreuen einen 12-Tonner, einen Einsatzleitwagen der Feuerwehr Wiesbaden, Katastrophenschutz des Landes Hessen. Jürgen Lottich, Sie waren bei der Ahrflut selber auch eine Woche, eine gute Woche dort vor Ort. Was haben Sie da gemacht?
Ja, wir waren mit abwechselndem Personal, waren wir vor Ort gewesen. Die Höhenretter von Wiesbaden, die sind ganz früh mit eingebunden worden in die Evakuierungs- und Rettungsaktion.
Was ist denn das gewesen? Irgendwie, die Pegelstände wurden ja schon durchgegeben und trotzdem hat die Flut so viele Leute ganz schlimm erwischt.
Eigentlich ist es mir auch unverständlich. Es ist halt schwierig. Wir kommen aus Hessen, wir haben wiederum ganz andere Strukturen im Katastrophenschutz, als es das Land Rheinland-Pfalz hat. Der ist halt Ländersache, der Katastrophenschutz. Und bei uns oben auf diesem Flugplatz des Motorflugsportvereins waren die ganzen Hubschrauber stationiert. Wenn dann da Betroffene gebracht wurden, das war schon herzzerstörend, also schon schwierig. Also ich habe auch mehrere Tage danach mit zu kämpfen gehabt, so emotional.
Und jetzt sind Sie, Herr Borries, als Experte hier. Und wenn Sie das so hören, wie weit geht denn da überhaupt Vorsorge?
Also die Vorsorge wird nie zu 100% eine Katastrophe oder ein Großschadensereignis ausschließen. Aber der Grad, mit dem man das Krisenmanagement besser macht, kann durch eine Ausbildung, wenn sie professionell betrieben wird, und insbesondere durch Übung, praxisnahe Übung, deutlich erhöht und damit deutlich verbessert werden. Es ist nur wichtig, ich beziehe das auf die jetzige Situation einer Stromausfall- oder Gasmangellage, dass auch diese kritischen Themen geübt werden und nicht nur der klassische Eisenbahnunfall und, und. Also auch Themen mit einem sehr negativen Image müssen beübt werden. Und da sehe ich derzeit in Deutschland erst jetzt in den letzten Wochen die Ansätze, etwas nachzuholen. Aber die Zeit ist verloren gegangen. Wir haben solche Themen als Institut und hier auch als Bundesverband schon vor vielen Jahren angeboten. Aber es wollten die wenigsten nur diese hochsensiblen, furchtbar negativen Themen üben. Sie waren teilweise zu kritisch gewesen. Man wurde auch in Richtung Cassandra oder entsprechende Negativrufe abgedrängt.
Gasmangellage ist in aller Munde gewesen, zumindest zeitweilig jetzt in diesem Sommer und im Herbst. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, kann man da Erkenntnisse aus der Schublade ziehen, wo Sie sagen, da sind wir vorbereitet?
Also es war erstmal gut, dass man das Thema Gasmangel, was man ja vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, 2018 geübt hatte. Wichtig wäre, dass die Bevölkerung zum Beispiel im Ausfall der Heizung in einem kalten Winter Räumlichkeiten vorfindet, wo sie sich aufwärmen können und wo sie Warmverpflegung, warmes Essen oder warme Getränke bekommen, wenn dieses Szenario mehrere Tage dauert. Wir haben am Ende des Zweiten Weltkrieges, aber diese Erfahrung haben unsere Großeltern, Eltern gemacht, Versorgungsschiffe gehabt. Solche Flussdampfer, Kanaldampfer, die Großküchen hatten in den ausgebombten Städten, sofern sie einen Fluss, einen Kanal hatten, der noch funktioniert. Dort wurden Tausende von Menschen bekocht.
Wir sind in Nürnberg in der Altstadt, in der Krebsgasse beginnt die Nachmittagsführung in diesem November. Sie heißt, wenn man sie bucht, Atombunker, Überleben im Dritten Weltkrieg. Und es geht rein in einen Bunker, der so gebaut wurde, dass er für 2000 Leute für 14 Tage Luft, Wasser und Licht hat. Gleich machen hier die Führung der Vereinsvorsitzende der Felsengänge in Nürnberg, der Ralf Arnold, der seinen Studentenjob irgendwann zum Beruf gemacht hat. Als Stadtführer, jetzt führt er durch die vielen Bunkeranlagen in Nürnberg. Ich warte ein bisschen auch noch, dass hier die Leute komplett sind, so an die 20 sind es. Aber ich sehe, die Leute warten auch, indem sie die Handys in der Hand haben. Sie haben ein ganz modernes, ich wende mich an eine Frau auf meiner rechten Seite zu. Wie ist denn das? Haben Sie da auch diese Nina-Warn-App drauf?
Ja.
Gutes Gefühl?
Nein, kein gutes.
Warum nicht?
Ich habe noch nie irgendwas darüber gekriegt.
So, ich heiße jetzt alle ganz herzlich willkommen in den Nürnberger Unterwelten. Mein Name ist Ralf Arnold und ich mache diese Führung für einen Verein, der heißt Förderverein Nürnberger Felsengänge. Und ich führe Sie jetzt in einen sogenannten ABC-Bunker. Das ist ein Bunker, der für den Dritten Weltkrieg gebaut worden war in den 60er und 70er Jahren, um die Menschen vor atomaren, biologischen oder chemischen Kampfstoffen zu schützen. In diesem Bunker sollten Zivilbevölkerung, also einfache Leute, Schutz finden. Die sollten 2 Wochen in dem Bunker da unten verschwinden. Und nach 2 Wochen mussten sie allerdings wieder raus. Als man damals in den frühen 1960er Jahren diese Planung angestellt hatte, war man der Meinung, 2 Wochen, da ist doch die Strahlung wieder weg, das passt schon. Ja. Man weiß natürlich schon lange, dass die Strahlung noch viel, viel länger angehalten hätte. Aber die Pläne hat man nicht mehr geändert. Und wenn wir jetzt dann da durch diesen Atombunker gehen, wird sich immer wieder mal die Frage aufwerfen, welchen Sinn sollte das eigentlich gehabt haben? Über diese Frage können wir uns gerne auch immer ein bisschen unterhalten. Es ist immer gut, wenn nicht nur ich die ganze Zeit rede. Wir steigen jetzt da rein. Normalerweise kennen Sie schon Führungen im unterirdischen Nürnberg. Da macht man die Jacken zu, da wird es kalt. Ich kann es Ihnen nicht erklären, warum. In diesem Bunker ist es verdammt warm. Und nicht wundern, ich ziehe meine Jacke und meinen Pullover gleich aus, wenn ich reinkomme. Und Sie können auch Sachen gleich auf dem Tisch lassen, wenn Sie Jacken oder so loswerden wollen. Es ist wirklich ziemlich warm da unten.
Ja, es ist warm und dunkel. Neonröhren gehen an und wir gehen ein paar Treppen gleich runter, so 20 Treppen.
Wer wäre hier reingekommen? Einfach die, die zuerst da sind. Keine ausgesuchten Leute. Ja, dieses Sirenenzeichen, das war dieses spezielle Sirenenzeichen, das anzeigen sollte, jetzt bricht der Dritte Weltkrieg aus. Die Leute hätten dann so wahrscheinlich 5 Minuten Zeit gehabt, in einen Bunker zu kommen. Im Zweiten Weltkrieg 10 bis 15 Minuten, im Dritten Weltkrieg nur noch 5. Es gibt 3 Eingänge. Die sehen ähnlich aus wie hier mit einer Eingangsschleuse. So, jetzt steigen wir ab. Kommen Sie mir nach.
Könnte ein Schiff unter Deck sein oder ein Flugzeug. Pritschen in Grau, mehrstöckig, ich zähle sie mal ab. 1, 2, 3, 4 mindestens sehe ich. Und auch Holzstühle, so Klappbänke vielleicht wie in der S-Bahn.
Ja, wir stellen uns einfach mal vor, eine Frau war hier Einkäufe erledigen. Es war in den Zeitungen immer wieder berichtet worden, dass die Krise zwischen den Amerikanern und der Sowjetunion damals in den 1980er Jahren vielleicht sich immer weiter zuspitzt. Die Leute befürchten das Schlimmste und sie ist unterwegs hier, hat eingekauft und plötzlich heulen die Sirenen. Die Leute rennen alle in eine Richtung, sie rennt einfach mit. Und dann findet sie sich hier unten wieder. Und die Tür wird geschlossen oben. Und per Lautsprecher, gibt es überall so Lautsprecher, hat der Bunkerwart dann die Leute informiert. Der Dritte Weltkrieg ist ausgebrochen und jetzt sollen alle hier unten 14 Tage ausharren. 14 Tage bleiben. Und jeden Tag wäre Folgendes auf dem Programm gestanden. Die hätten also 16 Stunden sitzen und dann 8 Stunden liegen sollen. 16 Stunden sitzen, 8 Stunden liegen. Jeder bekam eine Wolldecke, ein Stück Seife und ein Handtuch. Das war dann der Privatbesitz. Und wer in der Liege seine 8 Stunden fertig gelegen hatte, ist raus und dann ist gleich die nächste Person auf die Liege drauf, um die nächsten 8 Stunden da zu verbringen. Wie gesagt, mit eigener Wolldecke. 16 Stunden sitzen, 8 Stunden liegen, 16 Stunden sitzen, 8 Stunden liegen, viel Zeit zum Nachdenken.
Warum gab es das dann?
Warum gab es das dann? Das ist eine sehr, sehr kluge Frage. Aber die Leute, und ich habe wirklich mit denen gesprochen, die hier das Ganze eingerichtet haben damals, die waren dann schon Rentner, ne? Die haben mir gesagt, eigentlich war das eher eine Beruhigung für die Bevölkerung. Ja? Es gibt Bunker, es ist was da und es werden ein paar überleben. Es ist noch nicht alles vorbei, wenn der Dritte Weltkrieg tatsächlich mal ausbricht. Das ist nicht alles verloren. Ein paar kommen durch. Ja? Einfach dieser psychologische Effekt, dass das die Leute ein bisschen beruhigt, das war eigentlich der Hauptzweck der ganzen Veranstaltung hier, kann man sagen. Das hätte nicht viel gebracht. Denn ich habe es schon erwähnt, 14 Tage, die meiste Strahlung wäre weg gewesen, das ganze Jod. Aber Strontium, Cäsium, Plutonium strahlt noch viel, viel länger. Und die Leute wären alle krank geworden, ziemlich bald, wenn sie dann nach 14 Tagen hier wieder rausgegangen wären. Ne? Also es war ein bisschen auch Psychologie, warum er das Ganze hier gemacht hat. Teure Psychologie. Da vorne klebt eine Plakette an dem Luftfilter, da kann man lesen. Letzte Überprüfung war im März 2005, die nächste wäre fällig gewesen im März 2006, die ist dann nicht mehr erfolgt. Ab 2005 hat man aufgehört, diese Bunker zu warten und intakt zu halten und 2007 offiziell beschlossen, braucht man nicht mehr, wird abgeschafft. Alle diese Bunker, ich habe vorhin schon erwähnt, es gab ja 18 Stück, die sind sozusagen entkernt worden, da hat man alles rausgerissen, jedes Ding. Hier und in dem, am Bahnhofsbunker, da haben wir erreicht, dass die ganze Einrichtung und alles bleibt, damit wir das bei Führungen vorzeigen können.
Ralf Arnold, für welche Zusammenhänge, Gedankenspiele heute wäre denn sowas doch noch sinnvoll?
Ja, das ist die Frage, die sich jetzt Experten stellen. Hat das einen Sinn, so einen Bunker heute hier zu haben, zu betreiben? Also in der Form, nach meinem Dafürhalten, sicherlich nicht. Dass man hier diese Räume vielleicht als Zufluchtsräume nutzt, wenn jetzt einige Stunden lang eine Bedrohungslage da ist, ja,
Das kann schon noch Sinn machen. Aber dass man so richtig hier das wieder so ausrüstet und für 14 Tage Aufenthalt, das will keiner mehr. Das weiß auch jeder, dass es eigentlich völlig sinnlos ist. Also wenn ich meine persönliche Meinung mal äußern darf, ich denke, es wäre sehr viel sinnvoller, so eine Art Raketenschutzschirm, wie ihn die Israelis haben, einzurichten, zu installieren, als hier solche Bunker für jeden 30. Bürger der Stadt wieder aufzumachen. Ja, aber das ist meine persönliche Meinung.
Darf ich euch mal fragen, ihr seid die Jüngsten, die hier dran teilnehmen?
Ja? Ja, ja.
Also was macht das mit euch?
Also ich denke, wir können uns das gar nicht so gut vorstellen wie andere hier, weil wir hatten noch nie so eine Situation, wo wir kurz vor dem Dritten Weltkrieg standen, wie die Kuba-Krise, wo ich denke, viele mitbekommen haben. Und ich finde, das beunruhigt mich viel mehr quasi, als mich das beruhigt, weil man sich hier jetzt zum Beispiel viel mehr Gedanken macht, als wenn man jetzt einfach sein normales Leben lebt und einfach quasi dem ausweichen kann.
Wie geht es Ihnen? Sie begleiten es als Mutter?
Ja, also für mich kommt schon so ein bisschen zur Kindheitserinnerung rauf, so 80er Jahre Friedensbewegung. Und also was mich jetzt schockiert hat, dass es wirklich bis 2005 das immer noch weiter betrieben wurde. Also wenn, ich meine, das kostet ja alles Geld und da muss man auch gedacht haben, da könnte ja was möglich sein. Und dass sie erst 2005 das aufgegeben haben, da frage ich mich, warum und was haben sie gewartet bis 2005?
So, jetzt möchte ich Sie bitten, dass wir alle wieder zusammenkommen. Passen Sie auf, ich muss jetzt hier den Radioreporter rausbringen. Da geht's in die Toiletten. Sie schauen sich in Ruhe die Toiletten an und ich komme wieder. Und wir
gehen kurz hoch. Ralf Arnold, wie kommen Sie denn damit klar, die ganze Zeit in so einer Bunkerwelt zu leben? Haben Sie zu Hause auch vorgesorgt?
Ich lebe eigentlich ein relativ normales Leben. Wobei ich schon ein bisschen Vorräte habe an Wasser und an Lebensmitteln und einen kleinen Gaskocher. Ich bin kein Prepper oder so, aber wenn es bei Sabotage oder was mal zu Stromausfällen kommt oder ähnliches, also so, ja, so eine Woche könnten wir mit dem, was bei uns im Keller bevorratet ist, schon klarkommen. Und das halte ich auch jetzt nicht für absurd oder für übervorsichtig. Wir hoffen, dass wir es nicht brauchen, aber so ein bisschen sich vorzubereiten ist vielleicht nicht verkehrt.
In so einen Bunker würden Sie nicht reingehen?
Auch damals, wenn ich gewusst hätte, wie das hier ist, ich hätte mir das damals gespart. Ja, schauen Sie nach draußen, ob die Welt noch steht. Und ja, ich verabschiede mich.
Vielen Dank.
Sie können einfach die Tür aufklinken und dann wieder richtig zuziehen.
Mache ich.
Tschüss.
Deutschland probt den Ernstfall. Sie hörten das Wochenendjournal vor dem bundesweiten Warntag am 8. Dezember. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert.